Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Nuske. Die Frauen waren den meisten Berliner Abgeordneten offenbar wichtiger als der Mauerfall oder auch das Kriegsende. Jedenfalls haben sich die Abgeordneten für den 8. März als neuen gesetzlichen Feiertag entschieden und nicht den 9. November oder auch den 8. Mai, die ebenfalls im Rennen waren. Arbeiten mussten heute in Berlin natürlich auch die Männer nicht. Uns in Kultur heute sind Frauen immer wichtig und so haben wir ganz unabhängig vom heutigen Weltfrauentag auch heute Projekte von Künstlerinnen im Programm, eine Ausstellung und ein Ballett. Außerdem berichten wir heute über ein Theaterstück. Da geht es um eine junge Dokumentarfilmerin, die einen Film über die Steinkohleminen in Kolumbien drehen will. Und in Gera haben sich die Leiterinnen und Leiter fusionierter Theater heute getroffen, denn einige Theater sind trotz Fusion in ihrer Existenz bedroht. Als erstes kommen wir aber jetzt zu einer türkischen Künstlerin, die in Kairo geboren wurde und seit langem in Paris lebt, Nil Yalta. Sie ist 81 Jahre alt und sie bezeichnet sich selbst als marxistische Feministin. Besonders interessiert sie sich für Frauen, die emigriert sind, auch für Emigration insgesamt und die Probleme, die damit zusammenhängen können, wie Identitätsverlust. Aber Frauen, so betont sie, sind in der Situation noch übler dran als Männer. Obwohl sich Nil Yalta schon lange mit so drängenden Fragen unserer Gesellschaft auseinandersetzt, ist der Kunstmarkt erst seit kurzem auf sie aufmerksam geworden. Dazu sagte sie ganz cool: Meine Arbeiten behandeln das Thema Migration schon seit über 40 Jahren. Da kann ich die Aktualität auch ruhig Ai Weiwei überlassen. Im Museum Ludwig in Köln ist Nil Yalta jetzt jedenfalls eine Ausstellung gewidmet, ihre erste Überblicksausstellung in Deutschland überhaupt, und zwar unter dem Titel »Exile is a hard job«. Enne Seidel hat die Ausstellung gesehen.
Ich bin eine Künstlerin. Ich bin eine Jüdin aus Saloniki, eine Muslime aus Bosnien. Ich komme aus der Türkei, aus Frankreich. Ich bin eine Mongolin, eine Nomadin, eine Gastarbeiterin im Exil. Ich bin die Botschaft. Ich bin.
Zeilen eines Gedichts, verfasst von Nil Yalta Anfang der 90er Jahre. Wenige Worte, prominent platziert an der Museumswand, die klarmachen, diese Künstlerin kennt das Gefühl des Fremdseins, denn sie hat selbst eine facettenreiche Biografie. Geboren in Kairo, als Tochter eines muslimischen Vaters und einer jüdischen Mutter, wuchs Nil Yalta in Istanbul auf und ließ sich in den 60er Jahren in Paris nieder. Versuchte dort als junge, autodidaktische Künstlerin im männlich dominierten Kunstbetrieb Fuß zu fassen. Nil Yalta war eine Außenseiterin in mehrfacher Hinsicht und ist es vielleicht immer noch.
Sometimes I feel that I belong nowhere, you see, between two chairs.
Manchmal habe ich das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören, zwischen den Stühlen zu sitzen. Wenn ich in der Türkei bin, fühle ich mich manchmal nicht ganz wohl, nicht zu Hause. Aber wenn ich zurück nach Paris komme, geht es mir genauso.
I go back to Paris, it's the same thing.
Erklärt die Künstlerin in einem Dokumentarfilm, der in der Ausstellung gezeigt wird. Auch in ihrer Kunst widmet sich Nil Yalta vor allem denen, die nicht dazugehören. Türkischen Gastarbeitern in Frankreich, Insassinnen eines Pariser Frauengefängnisses, Analphabetinnen in der türkischen Stadt Diyarbakir. Sie geht dabei zunächst vor wie eine Ethnologin. Führt Videointerviews mit Migrantinnen und Migranten, lässt sie ihre Geschichten erzählen, fotografiert sie mit ihrer Polaroid-Kamera. Sammelt in ärmlichen Vierteln von Paris, Istanbul und New York Dinge von der Straße auf, Dinge, die den Alltag der hier lebenden Menschen dokumentieren. Fetzen eines Schulheftes, eine zerquetschte Cola-Dose, eine zerbrochene Schallplatte. Das gesammelte Material arrangiert die Künstlerin anschließend zu Collagen und Installationen, die im Museum Ludwig nicht nur die Wände, sondern den ganzen Museumsraum erobern. Ein Ansatz, mit dem Nil Yalta in der Pariser Kunstszene der 70er Jahre kaum ernst genommen wurde.
Die Leute haben gesagt, was ist das denn? Das ist doch keine Kunst. Das ist Politik, das ist Soziologie. Wer will sich denn schon Fotos oder Zeichnungen von Migranten an die Wand hängen? Das Publikum hat meine Kunst überhaupt nicht verstanden. Als ich aber die Arbeit über das Pariser Frauengefängnis politischen Aktivisten gezeigt habe, da meinten die, das ist viel zu künstlerisch. Ich hing also immer zwischen den Stühlen.
Dabei ist es genau dieser doppelte Ansatz, der Nil Yaltas Arbeiten so sehenswert macht. In ihren Recherchen mag sie dokumentarisch-wissenschaftlich vorgehen, das gesammelte Material aber bereitet sie mit den Augen und Händen einer Künstlerin auf. Jalta hat in den 60er Jahren mit abstrakter Malerei begonnen. Sie begeisterte sich damals für die russischen Konstruktivisten. In der Kölner Ausstellung lässt sich das an einigen Leinwänden nachvollziehen. Die Faszination für abstrakte Formen behält sie auch in ihren späteren sozialkritischen Arbeiten bei. Türkische, zum Tod verurteilte Revolutionäre stellt sie als silberne Kreise dar, die sich langsam auf eine dunkle Linie zubewegen. Die Linie des Todes. Und das Foto einer Frau im schwarzen Chador vervielfältigt und arrangiert sie so, dass es plötzlich aussieht wie das geometrische Muster in einem Kaleidoskop. Es ist das jüngste Werk von Neil Jalta, entstanden erst im vergangenen Jahr. Die Frau im Ganzkörperschleier ist nur eine von vielen Frauen in dieser Ausstellung. Feministische Fragen sind der rote Faden im Werk von Neil Jalta. Und sie stellt sie immer wieder auch in Verbindung mit Religion. So in einer Arbeit mit dem Titel D'après Stimmung, in Anlehnung an eine Komposition von Karl-Heinz Stockhausen, in der Namen verschiedener Götter erklingen. Neil Jalta geht mit diesen Gottheiten hart ins Gericht. Zwei Collagen widmet sie der griechischen Göttin Hera, Schutzgöttin der verheirateten Frauen. Die Collagen aber zeigen Zeitungsberichte über häusliche Gewalt. Hera hat versagt. Es ist in den vergangenen Jahren ein bisschen in Mode gekommen, feministische Künstlerinnen, die lange unbeachtet waren, im hohen Alter wiederzuentdecken. Man sollte es damit sicher nicht übertreiben. Nicht jedes Werk, das dem Zeitgeist entspricht, verdient diese späte Würdigung. Die Arbeiten von Neil Jalta aber hängen jetzt zurecht im Kölner Museum Ludwig und bekommen dort hoffentlich die breite Aufmerksamkeit, die sie schon viel früher verdient hätten.
Enne Seidel war das über die erste Überblicksausstellung zur Kunst von Neil Jalta im Museum Ludwig in Köln. Die Berliner Volksbühne lebt wieder. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Auslastung, die im zweiten Halbjahr 2018 wieder bei 80% gelegen hat. Geschafft hat diese rasante Steigerung der Zuschauerzahlen Klaus Dörr, der im vergangenen April ganz kurzfristig zum kommissarischen Intendanten berufen worden war. Und so wurde sein Vertrag inzwischen verlängert. Er wird das Haus bis Sommer 2021 leiten, also insgesamt dann 3 Jahre. Sehr schnell ist es Dörr auch gelungen, Künstlerinnen und Künstler für seine neue Produktionen an der Volksbühne zu verpflichten, darunter eine Choreografin, die gerade sehr viel um die Ohren hat. Sascha Walz fängt im September als Co-Intendantin des Berliner Staatsballetts an und zurzeit feiert ihre eigene Truppe, Sascha Walz and Guests, ihr 25-jähriges Bestehen. In Zusammenarbeit mit dieser Truppe ist jetzt auch ihre neue Choreografie entstanden, die gestern Abend an der Berliner Volksbühne Premiere hatte unter dem Titel Rauschen. Elisabeth Nehring war bei der Premiere dabei.
Wild fliegende, lange Haare, schwarze, weite Röcke aus schwerem Stoff, die bei jeder Bewegung ein schlagendes Geräusch produzieren, ausladende Armgesten. Nein, das ist keine Choreografie von Pina Bausch, sondern das Ende des 2-stündigen Abends Rauschen. Sascha Walz greift zum Schluss auf bewährte Bilder des Tanztheaters zurück, nur dass sie ihre Tänzerinnen dabei auch noch barbusig auftreten lässt. Die physische Erdverbundenheit, ja Archaik, die die Bewegungsqualität des 12-köpfigen Ensembles in den letzten Szenen bestimmt, soll in einem deutlich sichtbaren Kontrast zur sterilen, klinischen Lebenswelt stehen, mit der das Stück begonnen hat. Nur, dass die Bilder dabei vor allem äußerst dekorativ und wirkungsverliebt rüberkommen.
That's great.
Dramaturgisch schlägt Sascha Walz den Bogen von einer zugespitzten Version des heutigen, von der Digitalisierung geprägten Lebens in eine ungewisse Zukunftsvision. Die Gegenwart, das sind Figuren in Weiß, die sich roboterhaft über die Bühne bewegen, abgehackte Arm-, Kopf- und Rumpfbewegungen vollziehen. Mit ihren gekrümmten Rücken und schlängelnden Armen dann aber doch noch immer an Menschliches erinnern. Wo bereits der einzelne Körper, das Organische und das Künstliche in sich vereint, treffen sich auch in den Dialogen automatische und menschliche Welt. Verzweifelte Ausrufe der Sehnsucht nach körperlichem Kontakt werden mit computeranimierten Stimmen und hohlen Phrasen wie »You are doing great« beantwortet. Die Message ganz klar. Dein Computer wird niemals ein echter Freund werden und Siri nie über ihre sinnlosen Affirmationen hinauskommen. Eine ganze Stunde nimmt sich Sascha Walz Zeit, dem Publikum diese Weltsicht vorzuführen. Die Idealisierung und Übersteigerung der eigenen Individualität in den sozialen Medien, die damit einhergehende Konformität, aber auch Isolation von den anderen, die unerfüllten und scheinbar unerreichbaren Sehnsüchte nach echter Nähe, jedes Bild, jede Bewegung, jede Szene und jeder hingehauchte Satzfetzen ist nur dafür da, eine eindeutige, ja überdeutliche Zustandsbeschreibung abzuliefern. Ein mitunter die Grenze zum plakativen Überschreiten des Bedürfnis, klar und deutlich in den Aussagen zu sein, findet sich in vielen Produktionen von Sascha Waltz. Solange es mit dieser großen, beeindruckenden Bild- und Bewegungsfantasie einhergeht, für die die Choreografin berühmt ist, ist das auszuhalten. In Rauschen aber fehlt diese Bildhaftigkeit, fehlt die Eindrücklichkeit der Szenen. Am Ensemble liegt es nicht. Zudem gehört, neben alten Hasen wie Davide Campani und Clementine Deluy, inzwischen auch der junge Laszlo Sandig, Sohn der Choreografin. Die Tänzerinnen und Tänzer agieren konzentriert, ernsthaft und präsent. Aber weder sie noch das hohe, graue, für den Tanz so ungemein geeignete Halbrund der Volksbühne können etwas daran ändern, dass die szenisch-choreografischen Lösungen nicht überzeugen. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem der Einstieg in die Leitung des Staatsballetts kurz bevorsteht, vermögen sich der sonst so entschiedene künstlerische Zugriff und die Bildfantasie von Sascha Waltz nicht zu entfalten.
Elisabeth Nehring war das über die neue Choreografie von Sascha Waltz, die an der Berliner Volksbühne uraufgeführt worden ist. Wenn eine Firma allein nicht mehr gesunden kann, dann heißt das Mittel der Wahl oft Fusion. Auch beim Theater hat es immer wieder Fusionen gegeben, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern seit der Wiedervereinigung. Heute haben sich nun Leiterinnen und Leiter fusionierter Theater Deutschlands in Gera getroffen mit Unterstützung des Deutschen Bühnenvereins, um über ihre Probleme zu diskutieren. Denn, so heißt es in der Ankündigung, viele Theater haben trotz Fusionierung das Ende der Fahnenstange erreicht. Manche seien in ihrem Bestand bedroht. Ich habe darüber mit Kai Kunze gesprochen, Generalintendant des Theaters Gera Altenburg. Das ist 1995 durch eine Fusion des Landestheaters Altenburg mit den Bühnen der Stadt Gera entstanden. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ob denn sein Theater zu den besagten bedrohten Bühnen gehört.
Naja, in dem Zustand, in dem wir jetzt sind, muss man erst mal sagen, sind wir durch einen Haustarifvertrag gebunden bis 2021. Das gibt uns zumindest erstmal auch personelle Sicherheit bis dorthin. Wie es danach weitergeht, wird man weiter sehen. Wir sind hier personell aber tatsächlich auch am Ende einer Fahnenstange angelangt, die immer kürzer wird sozusagen. Die beiden Häuser hatten vor der Fusion 711 Mitarbeiter. Wir sind jetzt bei 300 Mitarbeitern und bespielen ja zwei Häuser komplett. Das heißt, es ist mehr als ein gesamtes Ensemble schon weggestrichen worden. Und wenn man jetzt weitere personelle Kürzungen hinnehmen müsste, würde das den Spielbetrieb nicht nur gefährden, sondern unmöglich machen. Also weiter kürzen geht nicht, das wäre dann nur noch schließen möglich. Aber in der Struktur, wie wir jetzt sind, funktioniert es noch ganz gut. Es wäre allerdings wirklich an der Zeit und auch notwendig, dass wir diese tarifliche Lücke zum Flächentarif endlich mal geschlossen bekommen, denn die Mitarbeiter sollten dann auch irgendwann mal die Möglichkeit haben, wieder ordentlich bezahlt zu werden, denn sie machen ja die gleiche Arbeit, sie machen sie auch nicht schlechter, wie an Theatern, die wenige Kilometer entfernt sind, die im Flächentarif bezahlt werden.
Wissen Sie denn von anderen Bühnen, die wirklich in ihrer Existenz konkret bedroht sind zurzeit?
Konkret bedroht, naja, da müssen sich andere dazu äußern. Wir haben jetzt hier Theaterintendanten und Verwaltungsdirektoren sitzen aus ganz unterschiedlichen Regionen. Das Hauptthema ist eigentlich immer die Identifikation oder auch Identität im städtischen oder auch ländlichen Bereich, wo die Theater nun mal stehen. Und wenn Theater fusionieren, droht halt immer ein Identifikations- und Identitätsverlust. Und wie man damit umgeht, das sind so die Hauptthemen, um die sich unsere Gespräche drehen.
Ihr Theater wurde ja schon 1995 fusioniert. Ja. War das denn eine gute Entscheidung?
Also es war erstmal eine Entscheidung gegen die Städte, die wollten das nicht. Also vor allem Altenburg wollte es überhaupt nicht, weil man auch der kleinere Fusionspartner war. Man hatte weniger sozusagen in die Waagschale zu werfen als Gera damals, aber es war auf politischen Druck der Landesregierung nicht mehr vermeidbar, sage ich mal. Und es, glaube ich, hat eine ganze Weile gedauert. Da war ich ja noch nicht da. Ich kann darüber über die Zeit wenig sprechen. Der Herr Grosse, der übrigens jetzt auch da ist und Intendant von Krefeld Mönchengladbach ist, eine Fusion, die schon 70 Jahre alt ist, berichtet eben auch noch von den Geburtswehen. Aber er berichtet auch aus Krefeld Mönchengladbach, wie das dort völlig verwachsen ist. Da sind ja nur quasi zwei Generationen dazwischen. Und das ist hier ja längst noch nicht der Fall. Wir sind im 24. Jahr der Fusion Ich bin jetzt seit 8 Jahren hier und spüre eigentlich auch zunehmend, dass an beiden Städten, also jedes Ensemble in jeder Stadt auch angenommen wird als das eigene Ensemble und die Städte sich nicht irgendwie in der Konkurrenz da sehen, sondern dass auch die Gesellschaftsvertreter das Gefühl haben, wir finanzieren hier und wollen ja auch ein gemeinsames Theater. Und darum wollen wir auch einen gemeinsamen Namen wieder haben, nämlich Theater Altenburg-Gera. Wir sind gerade dabei, den etwas abstrakten Namen TPT, Theater und Philharmonie Thüringen, zu verändern, um auch hier im Namen schon die identitätsstiftendes Merkmal drin zu haben.
Eine Fusion wird ja oft so ein bisschen als Allheilmittel gepriesen. Nun haben Sie schon gesagt, also das hängt dann auch damit zusammen, ob eben da eine Identifikation durch die Bevölkerung da sein kann. Wäre es denn in manchen Fällen dann doch besser, eins der Theater zuzumachen?
Naja, wenn man es zumacht, was passiert dann mit dem Theater? Entweder gibt es gar kein Theater mehr in der Region oder es wird ein Bespieltheater. In beiden Fällen findet nämlich genau das nicht mehr statt, die Identifikation. Dann kann man auch, ich sag mal, als Altenburger nach Leipzig fahren. In Leipzig, das ist mit der S-Bahn 40 Minuten entfernt und sich dort Theater angucken. Es ist für eine Stadt nicht nur ein Standortvorteil, sondern auch einfach ein lebensqualitativer Vorteil, wenn ich mit dem Fahrrad zu Otello fahren kann, sage ich mal, und eben nicht mit der Fernbahn. Weil die Themen, auch die die Theater setzen kann, sich durch die Nähe, die man in so einer kleinen Stadt hat, zum Publikum in die städtische Gesellschaft hineinpflanzen. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade so eine große Reihe, wieder das Vergessen, viele Stücke, die sich mit dem Thema Nationalsozialismus auseinandersetzen. Und das wird dann in Diskussionsforen weitergeführt und wird zu einem städtischen Thema. Das hat man natürlich überhaupt gar nicht mehr, wenn ein Theater nur noch eine Hülle ist und von fremden Bühnen, die dann irgendetwas anbieten, was mit der Stadt erstmal gar nichts zu tun hat, bespielt werden.
Kai Kunze war das, der Generalintendant des Theaters Gera Altenburg, über ein Treffen in Gera zur Lage fusionierter Theater in Deutschland. Ein solcher Theaterabend, der etwas mit der Stadt zu tun hat, also ein Beispiel für gelungenes Stadttheater, war gestern Abend in Oberhausen zu erleben. Die Stadt ist in der Vergangenheit durch den Steinkohlebergbau geprägt worden und Oberhausen ist auch Miteigentümerin des weltweit tätigen Energieerzeugers Steag. Die Steag wiederum unterhält ein riesiges Kohlekraftwerk in Kolumbien und auf Flugblättern, die gestern Abend vor dem Theater Oberhausen verteilt wurden, war zu lesen, in Kolumbien werde unter erbärmlichen Bedingungen in den Minen gearbeitet und dort würden regelmäßig Todesschwadronenleute von der Gewerkschaft ermorden. Die Flugblattaktion stand in Zusammenhang mit der gestrigen Premiere, denn im Stück »Das Recht des Stärkeren« von Dominik Busch geht es um den Kohlebergbau in Kolumbien. Dorothea Markus war bei der deutschen Erstaufführung dabei.
Sehen kann man zunächst nicht viel. Wie durch ein Labyrinth werden die Zuschauer an 3 verschiedene Orte des Theatersaals geführt. Knittrige Bauplanen hängen kreuz und quer von der Decke. In Großbuchstaben werden Gedankenfetzen der Filmemacherin Nadja darauf projiziert. Nach Jahren besucht sie ihren Vater wieder, Chef eines Kohlekonzerns, der täglich friedlich im Pool schwimmt. Finanziert von Blutgeld aus einer fernen Welt. Sie will ihn in ihren Film über die grausamen Bedingungen kolumbianischer Minenarbeiter einbauen. Die Aktivistin gegen den Ausbeutervater. So würde sich Nadja gerne sehen. Doch so einfach ist es nicht.
Solange es eine Nachfrage gibt, gibt es ein Angebot. Und das wird sich nicht ändern. Ist die Nachfrage schlecht? Ist sie böse? Sind die Menschen zu gierig? Wollen sie zu viel? Wir alle, ich auch, will ich zu viel vom Leben, von der Welt. Willst du zu viel? Du redest und redest und redest und redest doch an der Sache vorbei.
Schnell abzutun sind die Argumente nicht, die Schauspieler Erik Zwick als Nadjas Vater spricht, während er in blütenweißem Hemd und Segelschuhen durch das Publikum geht. Wer sind wir, uns diese moralische Überlegenheit anzumaßen? Wollen wir nicht alle viel vom Leben? Wer soll entscheiden, was zu viel ist? Auch Nadja will viel, nämlich die Verhältnisse ändern und zugleich eine Karriere als Dokumentarfilmerin machen.
Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ich werde bestimmt nicht damit anfangen, gleich zu Beginn des Films die Grenzen wieder zu verwischen und zu zeigen, dass die Menschen da auch keine Engel sind. Natürlich sind das keine Engel, das sind Menschen. Aber in diesem Film geht es um die Ausbeutung dieser Menschen. Und einige werden dabei sogar getötet. Und ja, ich will eine klare Bildsprache. Ich will sie wohlwollend zeigen, ich will das Positive betonen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was durch die Steinkohlemine alles kaputt geht.
Facettenreich spielt Elisabeth Hoppe die vom eigenen Film besessene Nadja, die für das vermeintlich Gute nicht nur die Wahrheit schönt, sondern auch die Arbeitskraft ihres Freundes ausbeutet. Am Ende geht sie sogar über Leichen. Während sie selbst in ihr Luxusland zurückfliegt und mit ihrem Film Karriere macht, wird ihr kolumbianischer Filmprotagonist Alvaro gefoltert, weil ihn Nadja nicht aus ihrem Film geschnitten hat, obwohl er darum gebeten hatte. Auf der Bühne stehen die beiden nebeneinander, sie im kleinen Schwarzen, er seinen Folterern hilflos ausgeliefert. Auch Nadja hat das Recht des Stärkeren auf ihrer Seite. In Dominik Buschs Stück verschränken sich viele Ebenen. Vordergründig sieht man auf der Bühne das Making-of eines Dokumentarfilms, in dem erzählt wird, wie Minenarbeiter ausgebeutet werden und Europa große Mitschuld trägt. Doch dahinter steckt eine komplexe Auseinandersetzung über moralische Verstrickungen. 21 Szenen hat das Stück rhythmisch-musikalisch durchkomponiert und aufgebaut wie Filmbilder. Klug legt Regisseur Florian Fiedler in Oberhausen den Fokus auf die Manipulierbarkeit der Wahrheit. Die Bauplanen sind Projektionsflächen, hinter denen die Schauspieler mit ihrer Sichtbarkeit spielen. Bewusst bleiben die Bilder fragmentarisch. Mal filmen sich die Schauspieler in halben Großaufnahmen mit Live-Kameras, mal tragen sie flackernde Scheinwerfer herum, mal verschwinden sie, um von hinten oder aus Stuhlreihen wieder aufzutauchen. Und doch ist genug Platz für die Brutalität des eigentlichen Themas. Manchmal wird der Bühnenraum in Dunkelheit und Unschärfe getaucht, entstehen Zwischenreiche der Gewalt. Wenn etwa ein kolumbianischer Killer erzählt, wie er gerade eine Familie erschossen hat. Subtil zeigt Florian Fiedler zugleich die Fallstricke der vermeintlichen Wahrheitssuche. Wo verlaufen die Grenzen der Schuld und wo die der eigenen Komfortzone? Nach diesem präzisen Theaterabend muss man noch lange darüber nachdenken.
Dorothea Markus berichtete über die deutsche Erstaufführung des Stücks »Das Recht des Stärkeren« von Dominik Busch in Oberhausen. So und jetzt die Kulturmeldungen mit Stefan Koldehoff.
Man kann es auch so machen. Zum heutigen, zur Erinnerung, Weltfrauentag, geht die National Gallery in London sehr offen mit dem krassen Missverhältnis zwischen Werken von Künstlerinnen und solchen von Künstlern um. Auf der Website des wichtigsten britischen Museums ist heute zu lesen, dass von den mehr als 2300 Gemälden aus der Zeit vom 13. bis zum frühen 20. Jahrhundert in der Sammlung genau 21 von Frauen stammen. Für die Mathecracks, das ist nicht mal 1% des Bestandes. Diese Künstlerinnen werden nun aber ab heute prominent vorgestellt, mit Videoporträts, mit ausführlichen Bildbeschreibungen, mit den Hintergründen zu einzelnen Werken und ihren Malerinnen, Artemisia Gentileschi zum Beispiel, Rosa Bonheur oder Berthe Morisot. Discover the women behind our paintings heißt die Aktion, nationalgallery.org.uk die Adresse. Über weitere Ankäufe, auch von Werken von Frauen, wird zurzeit noch nichts gesagt. Wegen des Ankaufs eines Gemäldes von einem männlichen Künstler, Henri Matisse nämlich, wird sich dasselbe Museum, die National Gallery, wie jetzt bekannt wurde, demnächst übrigens vor einem US-Gericht verantworten müssen. Das Porträt der Greta Moll war der Familie der Dargestellten 1947 in den Nachkriegswirren im russisch besetzten Teil von Berlin abhanden gekommen. 1979 hat es dann die National Gallery erworben. Die Moll-Erben fordern es seit langem zurück. Das Museum lehnt eine Restitution aber ab, weil es sich nicht um NS-Raubkunst handle. Man habe das Gemälde in gutem Glauben angekauft. Die Klage der Familie in den USA ist möglich, weil das britische Museum auch dort substanzielle wirtschaftliche Interessen verfolge, indem es zum Beispiel über einen eigenen US-Freundeskreis steuerfreie Spenden in Millionenhöhe vereinnahme. Die Bonner Bundeskunsthalle will die aktuellen Missbrauchsdebatten um Michael Jackson aus ihrer kommenden Ausstellung nicht ausklammern. Das hat Intendant Rhein Wolfs heute der katholischen Nachrichtenagentur KNA gesagt. Im Mittelpunkt der Show On the Wall ab 22. März stehe aber nicht das Leben des Popstars, sondern sein Einfluss auf die zeitgenössische bildende Kunst. Klar sei aber, so Wolfs heute, dass eine vollständige Loslösung beider Aspekte nicht möglich ist. Man arbeite nun kurzfristig an entsprechenden Begleitveranstaltungen.
Vielen Dank, Stefan Koldehoff. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Rücktritt der finnischen Regierung. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.